SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Hallo zum Lesenswert Magazin, heute mit Theresa Hübner. Mein liebster Buchtitel in der Sendung heute ist dieser: Zitternd vor bunter Seligkeit. Dieses zitternd bunte Selige, das fühlte der große Philosoph Friedrich Nietzsche in Venedig, eine Stadt, die er heiß geliebt und oft besucht hat. Wir schauen gleich genauer auf diese besondere Venedig-Liebe von Friedrich Nietzsche und sagen Ihnen auch, welche Rolle Richard Wagner dabei spielte. Der neue Roman des Nobelpreisträgers Mario Vargas Llosa ist auch dabei, angeblich ja sein letzter. Und wie moderne Literaturvermittlung auf YouTube funktioniert, erfahren Sie heute auch. Weltliteratur mit Playmobil-Figuren gleich in einer Stunde Lesenswert Magazin. Musikalisch begleitet uns der Sänger Orville Peck durch die Sendung. Sein Album Stampede ist moderner, cooler Country. Das Besondere dabei, jedes Lied ist ein Duett, durchaus mit großen Namen, zum Beispiel mit Kylie Minogue. Clemens Setz hat mal gesagt, vor Jahren, dass er seine Gedichte gar nicht mehr in Buchform veröffentlichen werde. Twitter, das war seine Plattform im Internet. Jahrelang hat der Büchner-Preisträger dort kluge Gedanken, Fotos und eben auch Poetisches mit seinen Fans geteilt. Und dann kam Elon Musk, hat Twitter gekauft und heute ist auf X, wie es ja umgetauft wurde, wenig Lyrisches zu finden. Aber zum Glück hat Clemens Setz seine alten Posts gespeichert und jetzt ein Buch daraus gemacht. Das All im eigenen Fell, eine kurze Geschichte der Twitter-Poesie. Alexander Wasner hat es gelesen und ist begeistert.
Kritik an Clemens Setz. Du postest nur noch Hasenbilder von Löffelohren und Pfoten. Du bist wie diese Bodybuilder, die sich nur selbst promoten. Du schreibst von Ziegen sehr genau, der Rest bleibt unerwähnt. Wo bleibt die Politik, du Sau? Wer hat dich so verwöhnt?
Ein Clemens Setz kritisches Gedicht von Clemens Setz. Es steht im wirklich beeindruckenden Buch Das All im eigenen Fell, eine kurze Geschichte der Twitter-Poesie. Achtung! Man muss hier zwischen Poesie und Lyrik unterscheiden. Es geht nicht immer um Gedichte, es geht darum, dass Dinge eine poetische Wirkung haben. Dass sie den Lesenden mit seltsamer Paradoxie überraschen, mit Unstimmigkeiten, über die man nachdenkt. Dadurch wird der Kopf frei, selbst zu denken. Und das ist etwas, was man im Netz gut gebrauchen kann, bei stundenlangem Gedattel an Handy oder PC. Im Netz ist man schnell verloren. Die Erfahrung hat wahrscheinlich jeder schon mal gemacht. Die Bibliothek Suhrkamp ist ein spannender Ort für solche Überlegungen. Sie ist immerhin Heimat des ehrwürdigen Kanons der literarischen Moderne. Am Ende des Buchs von Clemens Setz findet sich sozusagen in der Nachbarschaft noch ein Verzeichnis früherer Bücher von Kafka, Thomas Prasch, James Joyce, Elke Erb. Darin reiht sich jetzt das Buch von Clemens Setz wie ein ADHS-kranker Zappelphilipp ins Sinfonieorchester. Kurze Texte, äußerste Geschwindigkeit, Präzision, extreme Leseorientierung, Ungeduld liegt über allem, passend zum im Buch erwähnten Motto der Twitter-Poetin Carla Kaspari.
Ein Jahr im Internet sind 7 Menschenjahre.
Clemens Setz liefert mit der kurzen Geschichte der Twitter-Poesie eigentlich gleich 2 Bücher. Seine eigene Geschichte als Twitter-Autor und die höchst unvollständige Literaturgeschichte der Poesie auf dem Kurznachrichtendienst. Zunächst geht es um Clemens Setz selbst und um das, was er von 2015 bis 2022 auf Twitter postete. Er, als ordentlicher, auf den Büchnerpreis zusteuernder Schriftsteller, mit einem Anrecht auf das Marbacher Literaturarchiv. Er speicherte seine Tweets natürlich akkurat ab und kann so jetzt aus dem Vollen schöpfen.
Idee für Kinderbuch. Ein Mann breitet abends ein Tuch über den Vogelkäfig. Nachts kommt er daran vorbei und sieht ein Glühen dahinter. Er hebt das Tuch und sieht, der Kanarienvogel strampelt auf einem winzigen Fahrrad, das Licht erzeugt, um in der Dunkelheit keine Angst zu haben.
Man muss schon, poetisch, sehr unterbelichtet sein, um keine Bilder im Kopf zu entwickeln und sich Gedanken um das Schicksal des strampelnden Kanarienvogels zu machen. Die Einsamkeit ist zum Heulen. Es ist aber auch ein Akt des Empowerments, der Selbstermächtigung. Kurz, es ist ein Bild des Menschen, der Conditio humana schlechthin. Ein geradezu faustisches Bild des Satzes, wer immer strebend sich bemüht, den werden wir erlösen. Und das auf 276 Zeichen komprimiert. Man will gleich noch ein Gedicht. Bitteschön. Da postet Setz ein Bild seines Knies, in dem man mit etwas Fantasie eine seltsam unheimliche, wie von einer Strumpfmaske überzogene Visage erkennen kann.
Es wohnen neue Wesen in meinem rechten Knie. Bei ihrem Anblick sinkt man in Allmelancholie. Geschnäbelt wie die Geier, wie Venen aufgestaut, verharren sie und atmen stumm unter meiner Haut. Warum sind sie in mir? Warum in meinen Knien? Ich fühle ihre Schnäbel und gehe so durch Wien.
Dutzende eigene Tweets hat Clemens Setz für den Band zusammengestellt und kommentiert. Die Gedichte verlieren nichts, dadurch im Gegenteil, sie sind ikonisch geworden und endlich kann man sie lesen, ohne immer das Handy vor dem Gesicht zu haben. Die zweite Geschichte ist die offizielle twittersche Literaturgeschichte. Das ist ein melancholisches Unternehmen für Nicht-Twitterer. Elon Musk nämlich hat den zwitschernden Vogel, wie Twitter heißt, bekanntlich angekettet, in eine Galeere gesperrt, damit er nicht nur eine Glühlampe, sondern seine ganze E-Auto-Tesla-Flotte erhelle. Die Poesie ist dabei gründlich auf der Strecke geblieben, auch Clemens Setz hat aufgehört, dort zu schreiben. Jetzt heißt das Ding X und wer immer literarisch etwas auf sich hält, hat sich zurückgezogen. Aber es muss einmal herrliche Zeiten auf Twitter gegeben haben, als DJ Lotti, Computerfan 2001 und Carla Kaspari zum Dichterwettstreit antraten und Twitter mit Kürzestexten fluteten.
Ich las sie jeden Tag, sogar mehrmals. Das heißt, ich las zusammengerechnet weit mehr von ihnen, als ich von meinen herkömmlichen Lieblingsautorinnen und Autoren in Buchform konsumieren könnte. Und zugleich wusste ich praktisch nichts über sie. Meist nicht einmal, wie sie heißen oder wie sie aussehen. Ihr Profilbild könnte weiß Gott wen darstellen.
Davon ist heute nichts mehr übrig, außer ein paar versprengten Dateien auf alten Festplatten bei Setz oder irgendwelchen Sammlern. Twitter selbst hat sie gelöscht. Die Reste trägt Clemens Setz hier zusammen und endet melancholisch mit zwei Bots, die sich gegenseitig in Kochrezepten adressieren, die, weil sie immer nur die Fehler des anderen replizieren und variieren, einsam in die Depression versinken. Alle zerplatten, so heißt eine der letzten Nachrichten. Für das Z war beim Zerplatzen schon keine Zeit mehr.
Armer Doombot. Ich kann ihn nicht mehr ohne Mitleid lesen. Tapfer ersinnt er Tag für Tag neue Variationen über das Weltende. Und er ahnt dabei nicht, dass sein eigener Verstand nachzulassen beginnt, dass ihm von jenen, die ihn erschaffen haben, die eigene Auflösung mitgegeben wurde.
Clemens Setz hat mit »Das All im Fell«, eine kurze Geschichte der Twitter-Poesie, Literaturgeschichte geschrieben. Wie quasi alles, was er anfängt, baut das Buch Brücken in eine Welt, die alles Digitale immer noch als etwas minderwertig abstempelt. Mancher klappt ja mit Kafka. Bücher müssten immer Äxte sein für das gefrorene Meer in uns. Dieses gefrorene Meer aber ist längst in der Klimakrise geschmolzen, meint Setz. Im Fluiden der Poesie von heute wenigstens einmal schwimmen kann jetzt, wer dieses kluge kleine Buch liest.
Alexander Wasner über Clemens Setz, Das All im eigenen Fell, eine kurze Geschichte der Twitter-Poesie, in der Bibliothek Suhrkamp erschienen. Und wer will, kann auch auf swr.de Clemens Setz suchen und findet dort die Gedichte, die er als Poeta Laureatus des Literarikums in Lech verfasst.
The subway token and a dollar tucked inside my shoe. There'll be a load of compromising on the road to my horizon. But I'm gonna be where the lights are shining on me. Like a rhinestone cowboy riding out on a horse in a star-spangled rodeo. Like a rhinestone cowboy getting cards and letters from people I don't even know. And offers coming like a rhinestone cowboy riding out on a horse in a star-spangled rodeo. Like a rhinestone cowboy getting cards and letters from people I don't even know.
Fünfmal wohnte Friedrich Nietzsche längere Zeit in Venedig zwischen 1880 und 1887. Die Stadt war die einzige, die er wirklich liebte, und so haben die Aufenthalte dort natürlich auch sein Denken beeinflusst. Wie genau Nietzsches Beziehung zur berühmten Lagunenstadt aussah, das hat die Nietzsche-Kennerin Renate Müller-Buck in ihrem neuen Buch Zitternd vor bunter Seligkeit – Nietzsche in Venedig nachgezeichnet. Und über dieses Buch und darüber, welche Rolle Richard Wagner dabei spielt, möchte ich jetzt mit Frank Hertweg sprechen, SWR-Kultur-Literaturchef. Hallo Frank.
Hallo Theresa.
Frank, ich habe es eben gesagt, Venedig war für Friedrich Nietzsche so ein Sehnsuchtsort, und Renate Müller-Buck schreibt, die Stadt sei für ihn ein anderes Wort für Glückseligkeit gewesen, aber nicht wegen der schönen Gondeln, sondern auch aus gesundheitlichen Gründen. Denn bevor er nach Italien kam, ging es Friedrich Nietzsche gar nicht so gut, ne?
Nee, das muss man sagen. Also nicht so gut ist fast irgendwie eine Untertreibung. Also er hatte eine sehr aufreibende Krankengeschichte, die interessanterweise 1875, 1876 begann, also auch im Umfeld der ersten Bayreuther Festspiele. Er hatte unglaubliche Kopfschmerzen, er hat extrem schlecht gesehen, also Gottfried Benn hat mal behauptet, 14 Dioptrien. Er hatte Magenschmerzen und war wegen denen schon 1875 in Steinerbad hier im Schwarzwald in Bonndorf zur Behandlung, und darum musste er auch 1879 dann seine Professur niederlegen. Du musst dir vorstellen, er war ja Philologe, das heißt, er musste mit Buchstaben arbeiten und konnte kaum noch lesen, und auf gewisse Art und Weise war es dann ein Schritt zur freien Philosophie, und das war die Ausgangslage, und dann begann er eben nach Orten zu suchen, wo er es aushalten kann, und es gibt, glaube ich, keinen Denker, bei dem die gesundheitliche Situation so sehr auch im Zentrum seines Denkens steht. Also man kann sich vorstellen, er sucht eine gute Umgebung, die gute Umgebung schafft dann ein gutes Denken und dann die Hoffnung, dass es sozusagen durch das Denken heilende Augenblicke gibt. Und Venedig war, wie du sagtest, ein Sehnsuchtsort. Ich habe manchmal das Gefühl, es ist ein Sehnsuchtsort, an dem man gar nicht immer unbedingt sein will, weil es ist eigentlich ganz gut, dass der Ort sozusagen in der Ferne liegt und man quasi von ihm schwärmen kann.
Er ist da angekommen am 13. Mai 1880. Und jetzt kommen wir mal zu dem Buch. Da nimmt Renate Müller-Buck dann die Leserinnen und Leser ja so mit ins Venedig der damaligen Zeit. Wie macht sie das?
Also sie macht es sehr schön. Also sie erzählt, es gibt Essenslisten, es gibt Preislisten. Also die Kostenfrage war ja für Nietzsche enorm. Er hatte ja nicht mehr große Einkünfte. Und sie erzählt, wie er durch die Straßen gewandert ist. Er hat dort auch ein Buch geschrieben, Der Wanderer und sein Schatten. Und er sagt halt auch den schönen Satz, es ist die Eigenschaft der Sandwege, wie in Baden-Baden, nur potenziert. Ich war ganz überrascht, dass es Sandwege in Baden-Baden gibt. Und dann gab es was sehr Zentrales in Venedig, nämlich dort war Heinrich Köselitz, das war sein Schüler, und er war Musiker und Komponist, und er war, wenn man so will, ein Mädchen für alles, und den hat er, muss man sagen, schon ein bisschen ausgebeutet. Er musste ihm vorlesen, weil er eben nicht mehr selber lesen konnte. Er musste ihm vorspielen, Chopin, stundenlang, und noch wichtiger, er hat seine Manuskripte für den Druck fertig gemacht. Also Köselitz ist sozusagen der große Baustein, der eben auch Venedig dann lebensfähig macht.
Renate Müller-Buck schreibt in ihrem Buch, dass Venedig für Nietzsche auch immer Musik bedeutete, eben Richard Wagners Musik. Aber sie sagt auch, dass die Venedig-Reisen für Nietzsche immer so ein Versuch waren, Richard Wagner ja also quasi wirklich zu vergessen oder zu ersetzen. Also eigentlich nicht nur Sehnsuchtsort, sondern eigentlich auch noch was anderes, ein Trennungsort.
Ja, genau. Also Venedig ist natürlich komplett durch Richard Wagner besetzt. Richard Wagner hat dort den zweiten Aufzug von Tristan und Isolde geschrieben. Und Tristan und Isolde war für Nietzsche das eigentliche Opus Metaphysicum aller Künste. Dann hat er auch in, glaube ich, den Ring des Nibelungen hat er auch zum Teil in Venedig komponiert. Also das war alles überlagert von diesem großen Richard Wagner. Und die Biografie von Nietzsche ist eigentlich komplett oft an die von Richard Wagner gekoppelt, aber am Anfang halt eben sehr positiv. Er hat damals die Geburt der Tragödie geschrieben gehabt, was Wagner so ein bisschen auch als Propagandaschrift für ihn gesehen hat. Und dann hat er zur Grundsteinlegung der Bayreuther Festspiele 1872 einen berühmten Text geschrieben, Richard Wagner im Bereut. Und das Interessante ist, dann kommt die Trennung 1876 und da passiert irgendwie interessanterweise das, was er Nietzsche vor positiv über Wagner geschrieben hat. Das übernimmt er, aber jetzt dann plötzlich eher negativ. Aber bis zum Ende seines Lebens, muss man sagen, war er immer mit Wagner beschäftigt. Und da gibt es dann eben in Venedig den Versuch, in der Trennung eine Figur aufzubauen, eben diesen Heinrich Köselitz als Komponisten und als Musiker, um ihn quasi als den neuen Wagner in seinem Musikbild einzusetzen. Und es führte dazu, dass er den doch schlechten Musiker komplett überfordert hat, überall Klinken geputzt hat für Köselitz, ihm auch einen neuen Namen gegeben hat, Peter Gast, damit er sich, glaube ich, von seinem Faktotum unterschieden hat. Und es führte leider dann am Ende zu nichts. Also Köselitz wurde nicht der neue Richard Wagner.
Renate Müller-Burg arbeitet in ihrem Buch Zitternd vor Seligkeit ja vor allem auch mit Briefzitaten, mit Berichten von Nietzsche-Freunden und Weggefährten. Aber das Buch liest sich trotzdem ziemlich flüssig. Wie gelingt ihr dieses ja doch eigentlich ganz leichte Erzählerische?
Ja, ich finde auch, du hast es gut beschrieben, das Buch ist hell. Hell ist ja ein sehr zentrales Wort bei Nietzsche. Das macht einem irgendwie Spaß und tut einem gut. Was sie, glaube ich, sehr schön macht, sie hat eine gute Distanz. Sie hat ja viel über Nietzsche gearbeitet. Und sie kombiniert die Zitate, sie kümmert sich viel um kleine Dinge. Es gibt Listen der Preise. Nietzsche hat sich da sehr auseinandergesetzt müssen, weil er natürlich sehr wenig Geld hat. Er hat über das Wetter nachgedacht. Es gibt kein echtes philosophisches Denken. Das ist jetzt so im Buch nicht so ausgeprägt. Und es gibt so ein paar Doppelungen, Wiederholungen innerhalb der Zitate. Aber es macht insgesamt sehr viel Spaß, es zu lesen. Und am Ende gibt es eine Karte, da sieht man, wo Nietzsche in Venedig gewohnt hat. Und beim nächsten Venedig-Aufenthalt kann man natürlich dort unbedingt vorbeilaufen.
Also die Lektüre der nächsten Venedig-Reise ist klar, Zitternd vor bunter Seligkeit. Nietzsche in Venedig. Das Buch von Renate Müller-Burg ist bei Wallstein erschienen und lohnt sich, sagt Frank Hertwig.
But there's hours I can't recall. It must be you and me forever, baby. It's gotta be you and me running free. Are we crazy?
Not fall apart.
SWR Kultur. Sie hören das Lesenswert-Magazin. Und von Nietzsches Venedig geht's jetzt in eine völlig andere Welt, in die österreichische Agrarwelt nämlich. Das ist das Terrain des Autors Reinhard Kaiser Mühlecker, der selbst gelernter Landwirt ist. Er führt den Bauernhof seiner Vorfahren, kennt sich also aus in der bäuerlichen Welt. 2016 hat er eine Romantrilogie begonnen mit Fremde Seele, Dunkler Wald. 2022 folgte dann die Fortsetzung Wilderer und nun ist sein neuer Roman Brennende Felder erschienen, der die Trilogie rund um die oberösterreichische Bauernfamilie Fischer abschließt. Carsten Otte stellt Brennende Felder vor.
Anfangs brennen noch keine Felder.
Es regnete den ganzen September, den ganzen Oktober und den ganzen November lang.
Über diesen etwas eintönigen Satz denkt Luisa Fischer seit geraumer Zeit nach, weil es vor ihrer Tür offenbar dauernass ist. Das Wetter und die sogenannte Wirklichkeit bieten Luisa den Stoff für einen ersten Roman. Sie ist zurückgekehrt in die oberösterreichische Heimat und möchte sich als Schriftstellerin neu erfinden. In der von landwirtschaftlichen Betrieben geprägten Region sieht sie auch ihre Halbbrüder Alexander und Jakob wieder, die in Kaiser Mühleckers Prosawerken Fremde Seele, Dunkler Wald bzw. Wilderer im Mittelpunkt standen. Während der ehemalige Soldat Alexander unter den psychischen Nachwirkungen eines Auslandseinsatzes leidet, hat Jakob den verschuldeten Bauernhof der Eltern übernommen. Beide Söhne schaffen es nicht, sich von familiären Prägungen zu lösen und ein glückliches Leben zu führen. Weil Luisa lange Zeit im Ausland lebte, stand sie bislang am Rand der Verwicklungen im heimischen Rosenthal. Sie hat zwei Kinder, die in Schweden und Dänemark bei unterschiedlichen Vätern leben und die in Luisas Gedankenraserei gar nicht gut wegkommen.
Ihre beiden Ex-Männer, die Väter ihrer Kinder, waren schrecklich gewesen, der eine wie der andere. In gewisser Hinsicht eigentlich richtige Monster, von denen sich zu trennen ihr im Innersten nicht schwer gefallen war.
Reinhard Kaiser Mühlecker hat sich für eine personale Erzählperspektive entschieden. Die Geschehnisse werden ausnahmslos aus der Sicht Luisas vorgetragen, die zwar von Beginn an nicht zuverlässig, aber eben doch so reflektiert wirkt, dass man ihr manche Übertreibung durchgehen lässt.
Andere Menschen waren schon eigenartige Wesen. Und wie war man selbst eigentlich? Sich kannte man schließlich auch nicht besonders gut, wenn man ehrlich war.
Das Spiel mit Fremd- und Eigenzuschreibungen, die Projektion eigener Leiterfahrung auf andere Familienmitglieder, ist ein zentrales Thema in Brennende Felder. Nach dem Scheitern der Ehen beendet Luisa ihre amorösen Eroberungsfeldzüge keineswegs. Sie lernt Ferdinand kennen, einen Bauern in der Nachbarschaft, den sie an sich zu binden weiß. Ferdinand hat einen autistischen Sohn, was nicht nur in der Schule zu Problemen führt. Der alleinerziehende Vater bewirtschaftet, allen Widrigkeiten zum Trotz, den Familienbesitz, arbeitet fürs Landwirtschaftsministerium in Wien und schreibt Fachartikel über trockenresistente Kulturpflanzen. Luisa setzt alles daran, sich in die neue Umgebung einzufügen, emotionale Abhängigkeiten zu etablieren. Sie hilft Anton bei den Matheaufgaben, unterstützt Ferdinand im Haushalt. Doch Luisa stört sich zunehmend am schwer zugänglichen Anton, der wohl immer vom Vater abhängig sein wird. Auch Ferdinand kann es der Frau, die um mehr Aufmerksamkeit bettelt, nicht länger recht machen, vor allem
seit er sich so viel mit dem Thema Wasserrückhaltung und Wasserspeicherung beschäftigte. Und überall auf der Hofstätte, an den Fallrohren, den Dachrinnen, aber auch andernorts hässliche Wassertonnen und Wassertanks aufstellte.
Nach den Regenmonaten herrscht nun auch in Oberösterreich eine für die Landwirtschaft bedrohliche Trockenheit. Mit der Arbeit auf den Feldern aber möchte sich Luisa nicht beschäftigen. Fasziniert schaut sie in die Ferne, es sieht aus, als würden die Felder brennen. Die Mähdrescher und Ballenpressen sind bei den hohen Temperaturen tatsächlich in Brand geraten, das Feuer hat aber noch nicht auf die trockenen Äcker übergegriffen. Die Wahrheit interessiert Luisa nicht. Im Grunde freut sie sich, dass das Werk der Bauern, unter deren Lieblosigkeit sie in Kindertagen gelitten hat, nun in Flammen steht. Luisa lebt zunehmend in einer Wahnwelt, was sich auch in der Sprache des Romans niederschlägt. Mit unheimlicher Konsequenz hat Kaiser Mühlecker die regendurchnässte Prosa, die zunächst von dunklen Wäldern und vereinsamten Seelen handelte, in brennende Wortfelder überführt. Überall lodern nun die Lügen, die sich auf überraschende Weise zu einem stringenten Gesamtbild fügen. Aus einer triebfixierten Narzisstin ist ein Engel des Todes geworden, der Empathie zu simulieren weiß, um die hergestellte Nähe kaltblütig auszunutzen. Luisa wartet nur noch auf die passende Gelegenheit, um Anton aus dem Weg zu räumen.
Ja, Hass. Und wann war er aufgekommen in ihr, dieser Hass, über den sie seit Wochen, ja Monaten, Abend für Abend wieder nachdachte, weil sie ihn nicht verstand, den sie gar nicht wollte, den sie nicht einmal kannte, nie empfunden hatte. Und jetzt auf einmal doch.
Was über viele Seiten als weibliche und literarische Selbstbehauptung daherkommt, hat sich zu einem pathologischen Zerstörungsprogramm entwickelt. Brennende Felder ist der überzeugende Abschluss einer dreiteiligen Familiengeschichte, die als Psychogramm einer bäuerlichen Gesellschaft am wirtschaftlichen und auch kulturellen Abgrund zu lesen ist. Der Schriftsteller und Landwirt Reinhard Kaiser-Mühlecker kann die Nöte seiner Figuren so anschaulich beschreiben wie kaum jemand in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur. Empathische Introspektion trifft bei ihm auf metaphorischen Realismus. Die präzisen Naturbeschreibungen kommen dabei ohne Verklärung aus. Charakterliche Defizite und verwerfliche Handlungen werden nicht mit moralinsauren Erklärungen entschuldigt. Insofern sind die Stoffe, die der Schriftsteller in langen Spannungsbögen und mit schwarzem Humor auszubreiten vermag, nichts für zarte Gemüter. Reinhard Kaiser-Mühlecker hat mit seiner Romantrilogie um die Bauernfamilie Fischer ein herausragendes Werk vorgelegt.
Carsten Otte empfiehlt Brennende Felder von Reinhard Kaiser-Mühlecker. Das Buch erscheint am kommenden Mittwoch.
I fell asleep in a dream that we won't share. I looked around and I saw that you weren't there. I thought I needed you when it all broke down. It'll be alright when you come around. I tried to love you, just couldn't break through. No getting used to living without you. 'Cause I've been waiting, don't wanna waste it.
Being in your arms is what I came here for. I'll close my eyes if you close the door.
I felt the fire, but couldn't see the flames.
You didn't say it, but I know that you felt the same. Trying to love you, just couldn't break through. No getting used to living without you. 'Cause I've been waiting, don't wanna waste it. We're all alone now, how far will we take it? I try to save you, just couldn't break through. No getting used to living without you. 'Cause I've been waiting, don't wanna face it.
Orwell Peck hier zusammen mit Noah Cyrus. Die ist die jüngste Tochter des Schauspielers und Country-Musikers Billy Ray Cyrus und zudem die Schwester einer gewissen Miley. Nora Bossons Werk gehört zur engagierten Literatur, also ein Schreiben mit politischem oder sozialem Engagement. In Büchern wie Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder Rotlicht wirft Nora Bosson politische Fragen unserer Vergangenheit und Gegenwart auf, aber ohne moralischen Zeigefinger. Auch in ihrem neuen Roman Reichskanzlerplatz tut sie das und geht darin zurück in düstere deutsche Vergangenheit.
Von einem Friedhof stammt das Motto, das dem Buch vorangestellt ist. Was ihr seid, das waren wir. Was wir sind, das werdet ihr.
Etwas Bedrohliches geht von diesen Worten aus und legt sich als Grundstimmung über die ganze Lektüre. Der fiktive Ich-Erzähler Hans Kesselbach entführt uns in die Zeit zwischen 1919 und 1945. In der Schule freundet er sich mit Helmut Quandt an, dem Sohn des sehr wohlhabenden und einflussreichen Industriellen Günther Quandt. Bei ihm zu Hause lernt er auch Magda kennen, Helmuts sehr junge Stiefmutter, die später in zweiter Ehe zu Magda Goebbels wird. Wie sich das gesellschaftliche Klima und mit ihm die Menschen in den 1920er Jahren allmählich verändert, das zeichnet Nora Bosson in sehr feinen Nuancen nach.
Von der Uhlandstraße herunter marschierten einige Männer mit Fahnen und im Gleichschritt. Dieses Bild sah man jetzt häufiger, seit das Verbot der SA aufgehoben worden war. Und ich hatte mich schon daran gewöhnt, wie man sich mit Baulärm oder zankenden Nachbarn abfindet. Wenn jemand bereit sei, sein Leben für eine Idee zu opfern, ob man dafür, fragte Magda, nicht doch mehr Achtung empfinden müsse als für jene, die im ewigen Einerlei immer weitermachten, wie Zirkustiere, die dressiert im Kreis liefen. Sogar Helmut sah sie verwundert an, denn ihre Bemerkung passte so gar nicht zu dem, was man in Neubabelsberg zu sagen pflegte.
Wie in ihren früheren Büchern Webers Protokoll und Schutzzone schafft es Nora Bosson, die psychologische Entwicklung ihres Protagonisten mit den gesellschaftlichen Veränderungen zu verweben. Hans entdeckt seine homosexuellen Neigungen schon als Jugendlicher. Um der Strafverfolgung nach § 175 zu entgehen, pflegt er später auch sexuelle Kontakte zu Frauen. Als die Ehe zwischen Günther Quandt und Magda in die Brüche geht, wird er ihr Geliebter.
Magda bat mich, das Licht zu löschen. Im Halbdunkel öffnete ich den Rückenverschluss ihres Kleides und sie ließ es von ihren Schultern hinuntergleiten. Kurz öffnete sie die Lider und erschrak, als sie merkte, dass ich ihr ins Gesicht blickte. Ich habe sie nie wieder derart nackt gesehen. Und später, als sie für die Zeitungen posierte, ihre Kinder vorzeigte als Beweis ihrer gewonnenen Kämpfe, dachte ich wieder daran. Sie wollte so unbedingt gesehen werden. Und sie hatte so unbedingte Angst davor, erkannt zu werden.
Die Autorin umschifft bei der literarischen Gestaltung der historischen Figuren erfolgreich jede Kitsch- und Klischeeklippe. Täter bleiben Täter, Verbrecher Verbrecher und zugleich werden sie zu Blaupausen für Persönlichkeitsentwicklung, die weit bis in unsere Gegenwart reichen und die mit dem Ende des Nationalsozialismus keinesfalls untergegangen sind. Stellvertretend dafür steht die Geschichte der Familie Quandt. Ihren Wohlstand hat sie im Ersten Weltkrieg begründet und in den Nazi-Jahren gnadenlos ausgebaut. Und bis heute gehört sie, wie Bosson am Ende schreibt, zu den reichsten und wirtschaftlich mächtigsten Familien Deutschlands. Was geschah etwa während der Wirtschaftskrise 1929?
Quandt tat noch einmal, was er im Frühsommer getan hatte. Er setzte Menschen vor die Tür. Anders als bei Magda trauerte er ihnen nicht nach und er zahlte ihnen auch keine Abfindung. Er handelte wie fast jeder Unternehmer in diesem Herbst und die Stadt war plötzlich überfüllt mit Zeit. Niemand brauchte noch die Minuten und Stunden und Jahre der Arbeiter. Sie waren keine Sekunde eines Günther Quandt mehr wert. Und die Entlassenen drängten sich vor den Volksküchen oder saßen mit einer Flasche Bier in der Hand auf den Bordstein und blickten ins Nichts.
Der Berliner Reichskanzlerplatz, der dem Roman den Titel gibt, heißt heute übrigens Theodor-Heuss-Platz und hieß von 1933 bis 1945 Adolf-Hitler-Platz. Dort lebte Magda Goebbels nach ihrer Scheidung von Quandt und brachte wohlhabende Industrielle mit Hitler in Verbindung. Den schleichenden Prozess, in dem eine instabile Demokratie erst allmählich und dann explosiv auseinanderbricht und dann das daraus erwachsene faschistische Regime eine globale Katastrophe auslöst, schildert Bosson sehr eindringlich. Durch die Folie der Vergangenheit lässt sie uns unsere Gegenwart besser erkennen. Einfach grandios.
Nora Bossons Reichskanzlerplatz, vorgestellt von Joachim Dick. Und jetzt Musik von Orwell Peck im Lesenswertmagazin. Der südafrikanische Musiker macht Country, mischt die Szene ordentlich auf. Zum einen ist er offen und lässig schwul und zudem trägt er gerne so Zorro-artige Gesichtsmasken. Hier ist er zusammen mit Alison Russell und Chemical Sunset.
It's not a blanket, not a cradle, baby, if you think you're able, you need to take this love medicine. I've been sipping poison, waiting on the ocean to come and sweep us away. I do
do a pirouette in the chemical sunset. Come and see me, baby, it's the end of day.
I can see it in your eyes, you're not afraid to die. Can I walk by your side? Dancing on the deck of the Titanic, the glow of the world on fire.
Why tell a lie? I feel so alive.
I wouldn't try to fight the flames.
I'll do a duet
in the chemical sunset. Come and see me, baby, it's the end of day.
Sunset,
come and see me, baby. It's the end of days.
When the night comes, when the night comes, will you sing this song?
It's not a blanket, not a cradle, baby. If you think you're able, you need to take this love letter, son.
When the night comes, when the night comes, will you sing this song? It's not a blanket, not a cradle, baby. If you think you're able, you need to take this love medicine.
Die große Weltliteratur ist unter SchülerInnen nicht wahnsinnig beliebt, behaupte ich jetzt mal. Zu trocken, zu altertümlich oder einfach unverständlich kommt so manche Schullektüre daher. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass ich den Zauber von Homo Faber oder Fontane mit 14 oder 15 nicht so richtig gespürt habe. Schade, dass es zu meinen Schulzeiten noch nicht den YouTube-Kanal von Michael Sommer gab. Der heißt Weltliteratur to go und dort gibt es die großen Klassiker Shakespeare, Schiller, aber auch zeitgenössische Werke, zum Beispiel Elfriede Jelinek oder Arno Geiger. Aber Michael Sommer fasst in seinen kurzen Filmen diese Bücher nicht einfach nur zusammen, sondern er stellt den Inhalt nach mit Playmobil-Figuren. Und er tut das sehr verständlich und vor allem sehr unterhaltsam. Unterstützung bekommt er vom Reklam Verlag. Über seine spezielle Art der Literaturvermittlung habe ich mit Michael Sommer gesprochen und ihn erstmal gefragt, wie groß denn eigentlich sein Playmobil-Figuren-Ensemble mittlerweile ist.
Ich glaube um die 1600, aber die letzte Volkszählung ist schon ein paar Monate her. Insofern könnten sich auch noch die einen oder anderen dazu gesellt haben.
Und wie hat sich das überhaupt entwickelt? Haben Sie eines Tages Ihre alten Spielfiguren aus Kindertagen auf dem Dachboden gefunden und gedacht, ja, okay, da mache ich jetzt mal was Neues draus?
Ich habe als Kind zwar mit Playmobil gespielt, so in den 80er Jahren, ne, aber eigentlich lieber mit Lego und irgendwann sind die auch verloren gegangen, diese Playmobil-Figuren von damals. Nee, ich habe als Dramaturg gearbeitet an einem Stadttheater und eines Tages im Jahr 2013 hatte ich eine Inszenierung von Dantons Tod von Georg Büchner zu vermitteln, wo der Regisseur sich entschieden hatte, die Handlung komplett rauszuschmeißen. Gibt's ja heutzutage solche Theaterinszenierungen. Und dann habe ich mir in der Requisite einfach das Playmobil geholt, was da war und noch ein paar andere Püppchen, habe eine Kamera an einen Beamer angeschlossen und dem versammelten Publikum erklärt, wie Büchner sich das eigentlich vorgestellt hatte in dem Stück. Also das war eine improvisierte Inhaltsangabe, aber weil es eine alte Kamera war, musste ich das Video mitlaufen lassen, hatte also hinterher eine Aufnahme und die habe ich dann zu YouTube gestellt und ja, da haben viele SchülerInnen sich das angeschaut, weil es gerade Sternchenthema im baden-württembergischen Abitur war und ja, da habe ich gedacht, es scheint eine Marktlücke zu sein, beziehungsweise es scheint einen Bedarf zu geben an Zugänglichmachung von Literatur auf eine lockere und, wie Sie sagen, unterhaltsame Weise.
Dann stellen Sie mit Ihrem Playmobil-Volk, stellen Sie die Literaturklassiker jetzt nach, alte und neue, bewegen die Figuren so mit der Hand und sprechen dann so eine Zusammenfassung der Bücher. Damit wir mal hören, wie sich das anhört, habe ich mal den Anfang eines Klassikers vorbereitet. Wir hören jetzt einen Auszug aus quasi Ihrer YouTube-Weltliteratur-to-go-Version von König Heinrich V. von William Shakespeare. Und wir hören mal, wie Sie den König da vorstellen am Anfang.
Bonjour, liebe Gemeinde, good morning und herzlich willkommen zu einem kleinen Ausflug ins Herz des englischen Nationalstolzes, nämlich zum Meet and Greet mit König Heinrich V. von William Shakespeare. Gibt ja gerade auch wieder einen neuen König auf der Insel, aber King Harry hier ist um Welten cooler. Er ist der Sohn des Thronräubers Heinrichs IV., der Richard II. Abgesetzt hat, aber da gibt's drei andere Shakespeare-Stücke drüber. Außerdem war er in seiner Jugend der extremste Punk von London.
Ich finde, es fällt auf, dass Sie sehr jugendlich sprechen, sehr locker. Tun Sie das, um Ihre Zielgruppe besser zu erreichen?
Ja, klar. Also meine Schulgruppe sind SchülerInnen in erster Linie, Studierende auch. Natürlich gibt es auch allgemein Literatur- oder Playmobil-interessierte Menschen, die sich das auf meinem Kanal anschauen. Aber die meisten User, die bei, also soweit ich das erfassen kann, bei YouTube sind unter 24. Und die gucken das für die Schule. Die meisten Zugriffe im Jahr habe ich an dem Tag vorm schriftlichen Deutsch-Abi. So, also da sind das 10-mal so viele wie sonst, weil sie sich einfach das nochmal reinpfeifen, was sie in den letzten Jahren in der Schule gelesen haben. Und ja, ich freue mich, wenn es nützlich ist, sozusagen, mein Kanal.
Haben Sie denn manchmal auch Sorge, dass SchülerInnen, dass die das sich anschauen und dann sagen, ja, okay, alles klar, vielen Dank, brauche ich das Buch nicht mehr lesen?
Das gibt's. Also diese Kommentare gibt es zumindest unter meinen Videos. Super, brauche ich das Buch nicht mehr zu lesen. Auf der anderen Seite hat es Nicht-LeserInnen immer gegeben, ne? Auch schon, als ich in die Schule gegangen bin, als es noch nicht mal Internet gab. Und da gab es andere Vermeidungsstrategien, ums Lesen drumherum zu kommen. Für mich wichtiger ist, dass ich Menschen vielleicht auch Lust machen kann darauf, eine Geschichte sich mal genauer anzuschauen und zu sagen, wow, das hat ja was mit mir zu tun. Und diese Rückmeldungen kriege ich auch dabei.
Und bekommen Sie denn auch so, ich sag mal, rauschende Dankesbriefe, Kommentare, so in die Richtung, Sie haben mich gerettet oder auch endlich habe ich den Sinn dieses Buches verstanden oder vielleicht wirklich auch konkret, dass Sie da jemanden sehr begeistert haben für diese Weltliteratur?
Es gibt viele Kommentare natürlich, so wie Deutscharbeit gerettet oder Deutsch-Abi, du hast mich durch den Deutschunterricht getragen. Manchmal kriege ich auch Post, also Briefe jetzt in der Tat eher weniger, aber besonders sweet finde ich es, wenn Leute mir ihre alten Playmobil-Figuren schicken. Also wie gesagt, ich habe schon ein großes Ensemble, aber sie sind alle willkommen und werden auch gut behandelt bei mir. Es gibt gute Arbeitsbedingungen und es ist einfach so ein Zeichen der Verbundenheit, weil manchmal ist das eine etwas einsame Tätigkeit, wenn man hier so in den digitalen Orkus hinein produziert.
Gibt es denn auch ein Buch, an dem Sie vielleicht gescheitert sind, dass man eben, wie auch immer man es dreht, nicht so einfach in so einem Playmobil-Clip erzählen kann?
Also das sind so zwei Dinge. Das eine ist, jedes Buch hat ja vielleicht ein Lebensalter, in dem man es gut lesen kann oder in dem man was damit anfangen kann. Und es ging uns sicher allen so, Sie haben vorhin gesagt, dass Sie in der Schule Homo Faber nicht gemocht haben. Ich auch nicht. Ich fand das richtig doof damals, als wir das als Schullektüre gelesen haben. Das hat natürlich mit dem Stil vielleicht zu tun, hat aber mit Sicherheit zu tun, auch mit der Lebenswirklichkeit, die da erzählt wird. Also ein mittelalterlicher Mann, eigentlich eine Midlife-Crisis, ja? Wieso soll ich als junger Mensch über die Midlife-Crisis intensiv von jemandem lesen? Das ist ganz oft bei Schullektüren der Fall. Und oft kann man sagen, na ja, gut, aber das ist allgemein gesellschaftlich interessant. Manchmal könnte es aber auch wirklich ein bisschen mehr zielgruppenorientiert sein, sage ich mal, die Auswahl der Schullektüren. Und was die Umsetzbarkeit betrifft, also sowas wie ein Theaterstück von Elfriede Jelinek beispielsweise ist denkbar ungünstig, wenn man es mit Playmobil-Figuren zusammenfassen will, weil es geht einfach nicht um Figuren. So, das ist ganz oft in postmoderner Literatur der Fall natürlich, dass es eher um die Materialität von Sprache geht, um das Spielen damit und so. Da kann man dann mit meiner Methode einen Eindruck davon vermitteln, was Themen sind, was Stimmen sind, die da vorkommen, aber mehr auch nicht. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, es ist nicht schlechter als andere Versuche, solche Texte zusammenzufassen.
Michael Sommer von Sommers Weltliteratur to go. Das ist sein YouTube-Kanal, wo er mit Playmobil-Figuren Klassiker nachspielt.
Well, there's many a strange impulse out on the plains of West Texas. There's many a young boy who feels things he can't comprehend. And a small town don't like it when somebody falls between the sexes. No small town don't like it when a cowboy has feelings for men. And I believe to my soul that inside every man is the feminine. And inside every lady
There's a deep manly voice, loud and clear. And a cowboy may brag about things that he's done with his women, but the ones who brag loudest are the ones that are most likely queer. Cowboys are frequently secretly fond of each other. What did you think all them saddles and boots was about? There's many a cowboy who don't understand the way that he feels for his brother. And inside every cowboy there's a lady that loves to slip out.
Mario Vargas Llosa gehört zu den meistgelesenen, höchstprämierten und äußerst umstrittenen Autoren der Gegenwart. Der 1936 in Peru geborene Schriftsteller, der inzwischen auch die spanische Staatsbürgerschaft besitzt, hat sich immer auch als politischer Mensch verstanden. Nicht nur in Essays und Zeitungsartikeln hat er diese Rolle ausgelebt. Er kandidierte sogar 1990 für eine neue liberale Partei für das Amt des peruanischen Staatspräsidenten, scheiterte daran, zwar, aber alles andere schien ihm zu gelingen. Gerade seine frühen Romane brachten ihm viel Ruhm ein, Die Stadt und die Hunde oder Das grüne Haus. 2010 gab es den Literaturnobelpreis. In den letzten Jahren allerdings machte Mario Vargas Llosa weniger durch brillante Literatur auf sich aufmerksam, sondern mit seinen Sympathien für rechtsextreme Populisten. Nun erscheint nach eigener Aussage sein letzter Roman. Ulrich Rüdenauer stellt Ihnen Die große Versuchung vor.
Die große Versuchung heißt Mario Vargas Llosas jüngster Roman und sein letzter, wenn man der Schlussbemerkung im Buch Glauben schenken darf. Er handelt von dem abgehalfterten Musikkritiker Tonio Aspilcueta, der sich in den Kopf gesetzt hat, der kreolischen Musik endlich den ihr gebührenden Rang zukommen zu lassen. Kreolische Musik wird auch peruanischer Walzer genannt. Es ist eine Variante des europäischen Walzers im Dreivierteltakt. Für Tonio Aspilcueta eine identitätsstiftende, zwischen Arm und Reich vermittelnde Kunst.
Die tiefsten Schichten dessen, was Peru als Nation ausmachte, dieses Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, zusammengehalten von ein und denselben Nachrichten und Verordnungen. Sie waren durchdrungen von volkstümlicher Musik und volkstümlichen Gesängen.
Tonios Universitätskarriere endete einst in einer Sackgasse. Er schlägt sich nun mit Artikeln für kleine Zeitschriften durch, hat geheiratet und eine Familie gegründet, die er nicht ernähren kann. Er sucht den Dunstkreis der Musiker, die er verehrt, und liebt heimlich die Sängerin Cecilia Baraza. Eines Tages hört er einen unbekannten, aber höchst virtuosen Gitarristen namens Lalo Molfino.
Es war Weisheit, Konzentration, meisterliche Beherrschung. Ein Wunder.
Dieses geradezu erleuchtende Erlebnis weckt neue Energien. Tonio schreibt nun über Jahre an einem Buch, das ihm schließlich mindestens so viel Begeisterung wie Spott einträgt. Immer mehr verrennt er sich in seine Idee, Peru sei dank der Huachafaria entstanden, ein Wort mit schillernder Bedeutung, das eigentlich so etwas wie Kitsch oder Affektiertheit bedeutet, mit dem Tonio aber die eigentümliche Sentimentalität der kreolischen Musik zu beschreiben sucht. Der proletarische Intellektuelle Tonio ist einer jener in Vargas Llosas Werk öfter auftauchenden Träumer und Utopisten, obsessiv, sich unverstanden fühlend, leidgeprüft. Es sind die 1980er und 90er Jahre in Peru. Eine Zeit, als die kommunistische Partei der leuchtende Pfad zum bewaffneten Kampf aufruft und das Land zerrissen scheint. Tonio hat die überhebliche Vorstellung, diesen Riss durch seine Thesen zu kitten. Nicht zuletzt aber gehen Risse durch ihn selbst, lauern in ihm gefährliche Dämonen.
Als wären da Ratten, die an meinem Rücken knabbern. Und dann möchte ich das Hemd ausziehen, die Hose, und mich kratzen, bis ich tot umfalle.
Die große Versuchung ist der Roman über einen Mann, dessen Leidenschaft mit seinem Hang zur Depression konkurriert. Dazu ein Künstlerroman, den Tonio dem musikalischen Erneuerer Lalo Molfino widmet, einer schemenhaften Gestalt. Und es ist eine Geschichte der kreolischen Musik. Zahlreiche Namen bekannter Interpretinnen und Interpreten tauchen auf. Bald merkt man, in eingefügten Kapiteln lesen wir den Essay, den Tonio schreibt, indem er den Spuren Felipe Pinglo Alvas folgt oder den Liedern der gefeierten Sängerin Jabuka Grande lauscht. In Essays und Artikeln hat der Literaturnobelpreisträger immer wieder den Niedergang der Hoch- und den Siegeszug der Massenkultur angeprangert. In seinem Roman versucht er nun mit seiner Hauptfigur in der Musik des Volkes eine alle Unterschiede überwindende Kunst heraufzubeschwören. Ein romantischer Gedanke, ein naiver auch, denn die Kraft der Musik reicht kaum aus, alle Gegensätze zu überwinden. Diese Ambivalenz, das Überschwängliche und Unbedarfte, ist im Buch durchaus eingeschrieben. Und eine Trauer darüber, dass Peru den Weg der Einheit immer wieder verfehlt. Vargas Llosa ist mit diesem Roman ein durchaus würdiger Abschluss seines literarischen Werks gelungen, ein strahlender Abgesang. Gewiss wären einer strengen Lektorin so manche erzählerische Umständlichkeit und Redundanz aufgefallen, auch gewisse Längen und Verästelungen hätten sich vermeiden lassen. Aber wer würde einem inzwischen 88-jährigen Literaturstar mit dem Rotstift kommen wollen, gerade im Moment des Abschieds? Einmal zitiert der Erzähler den früh verstorbenen Gitarristen Lalo Molfino, der zu Cecilia Bavazza einen bedeutsamen Satz sagt, der dem Roman Die große Versuchung auch zu seinem viel passenderen Originaltitel Le dedico mi silenzio verhalf.
Ihnen widme ich mein Schweigen.
Fast scheint es, als sei Vargas Llosas Buch um diesen auch an uns Leser gerichteten Satz herum geschrieben worden.
Die große Versuchung von Mario Vargas Llosa wurde aus dem Spanischen übersetzt von Thomas Bravo und ist bei Suhrkamp erschienen.
Been losing track of counting.
Und mit Orville Peck, dessen Album Stampede uns heute durch die Sendung begleitet hat, geht das Lesenswert-Magazin zu Ende. Nach den Nachrichten hören Sie hier das Hörspiel Mehrere Männer von Rohr Wolf. 32 Kurzgeschichten sind das. Mein Name ist Theresa Hübner. Ich bin raus und wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag und natürlich viel Spaß beim Lesen.
Saw you dance at the rodeo. Warm breeze and that song that you wrote. Sometimes it's not about what you know,
not knowing if ever you're gone.
This anxious me in and out.